Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, historischen und eben auch politischen Rahmen einzubetten. Und meistens mache ich das mittlerweile meistens mit Gästen, manchmal aber auch, wenn es Sonderfolgen gibt, weil es besonders dringende Folgen gibt, auch alleine und so eben auch in dieser Folge. Ich habe gerade erst eine zu Venezuela aufgenommen und veröffentlicht. Ich war mit der Folge nicht ganz so zufrieden. Ich habe die, ihr müsst euch das so vorstellen, aufgenommen am Küchentisch in einem Apartment in Catania in Sizilien. Ich habe versucht, das Beste da rauszuholen, aber ganz zufrieden bin ich nicht, weil ich da eben monologisieren musste, ich nicht schneiden konnte, ich keine so gute Struktur hineinbringen konnte und vor allem, weil ich auch keine Zitate einbringen konnte. Also ich hatte auf meinem kleinen Chromebook, und ich habe noch immer kein Schneidprogramm, kein Bearbeitungsprogramm, ich habe das wirklich mit dem Handy aufgenommen und meinem Freisprechgerät, also so einem Ohrstecker. Ich glaube, die Qualität war für das halbwegs okay. Anscheinend hat die KI, die ich da immer verwende als Software, sogar die Straßengeräusche aus Catania rausgeschnitten, was ich ein bisschen schade fand, weil die Mopeds, das Moped-Hupen und dergleichen, das war sehr authentisch. Insofern fast schon schade, wenn die KI das rausgenommen hat. Jetzt bin ich aber jedenfalls wieder in Wien, in meinem ruhigen Kammerl und habe mir die Zeit genommen, noch eine weitere, ausführlichere Folge inklusive Zitate aus den Reihen der Trump Administration aufzunehmen. Ich werde ein bisschen sprechen, noch einmal darüber, was solche Spezialoperationen, wenn man es so nennen will, denn völkerrechtlich eigentlich bedeuten, beziehungsweise auch politisch, wie man sie beurteilt, was auch der Status von Maduro jetzt ist. Er hat einen, so viel sei vorweggenommen, multiplen Status im Völkerrecht und auch im US-Recht. Dann möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie es mit Venezuela selbst jetzt weitergeht, wenn die USA sagen, dass sie das Land in irgendeiner Form administrieren werden, to run the country, was auch immer das heißen möge. Dann möchte ich ein bisschen sprechen über die Neuauflage der Monroe Doctrine, die Donroe Doctrine, gar kein so schlechtes Wortspiel, aber das, was dahinter steckt, ist vielleicht nicht ganz so gut. Und zu guter Letzt möchte ich darüber sprechen, wie Drogen bzw. der Kampf gegen Drogen, der War on Drugs, völkerrechtlich und politisch eigentlich beurteilt wird. Aber gut, fangen wir an mit dieser Spezialoperation, mit der Maduro entführt wurde, in die USA gebracht wurde, um ihn dort vor ein Gericht zu stellen. Ich weiß immer noch nicht, was genau da passiert ist. Es ist jedenfalls so, dass dabei auch mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Die genauen Angaben, ob das jetzt Bodyguards waren, Sicherheitskräfte, Zivilisten, wie viele Sicherheitskräfte, wie viele potenziell legitime Ziele, weiß ich immer noch nicht. Das ist ein bisschen schwierig von außen zu beurteilen. Es ist jedenfalls so, dass die USA selbst damit prahlen, dass kein einziger US-Amerikaner oder mit den Worten von Verteidigungs- bzw. wie er sich selbst nennt, Kriegsminister Pete Hegseth, kein einziger American. Das möchte ich an der Stelle auch ganz kurz betonen. Man muss gerade bei dem Thema wirklich unterscheiden zwischen den Amerikanern als die US-Amerikaner und den Amerikanern im weiteren Sinn, weil Amerikaner sind alle in Zentral- und Lateinamerika und damit auch alle Venezolaner. Die US-Amerikaner sollte man dementsprechend gerade bei diesem Thema oder wenn man über dieses Thema spricht, eigentlich nicht als Amerikaner bezeichnen. Das wäre meiner Meinung nach vereinfachend. Aber zurück zum Thema, zum eigentlichen Thema. Ich möchte euch jetzt ganz kurz vorspielen dieses Zitat von Verteidigungsminister Pete Hegseth.
And then we saw three nights ago in downtown Caracas in Venezuela as nearly 200 of our greatest Americans went downtown in Caracas. Seems those Russian air defenses didn't quite work so well, did they? Downtown Caracas and grabbed an indicted individual wanted by American justice in support of law enforcement without a single American killed.
So, warum habe ich euch das vorgespielt? Nicht, weil Hegseth so überzeugend wäre. Ich halte ihn eher für einen Jugendlichen in einem älteren Körper. Sein ganzes Auftreten finde ich dezent lächerlich. Verzeiht mir diese Worte, aber einfach diese Reden, die er immer wieder schwingt. Man hat echt das Gefühl, da ist ein 17-Jähriger, der zu viele Kriegsfilme gesehen hat und sich freut, jetzt US-Verteidigungsminister bzw. Kriegsminister zu sein und der das Ganze eher wie ein Videospiel oder wie eine Simulation handhabt und weniger wie ein professioneller Minister eines Landes wie den USA, also dem militärisch immer noch mächtigsten Land der Welt. Aber gut, so viel nur als Randbemerkung. Warum ich das vorspiele, ist, weil dahinter noch am ehesten eine rechtliche Begründung steckt, nämlich, dass die USA einerseits verhindern wollen, dass das Ganze als Krieg tituliert wird. Sie wollen das rechtlich nicht als Krieg darstellen, wegen dem innerstaatlichen Recht, weil Trump für einen Krieg gegen Venezuela den US Congress brauchen würde. Er möchte das aber ohne den US Congress machen, im Rahmen seiner Exekutivbefugnisse. Die US-Verfassung, das müsst ihr euch so vorstellen, ist sehr alt und hat nur sehr wenig Bestimmungen und die sind auch nicht sehr detailliert. Und da steht einfach drin, dass die Exekutive bzw. eben die Executive Power in den USA shall be vested in a President of the United States. Also er ist alleine das Exekutivorgan, deswegen ist es streng genommen auch keine US-Regierung, sondern eine Administration, weil alle Minister Trump gewissermaßen unterstellt sind. Das ist der große Unterschied zu dem, was wir aus Österreich kennen, was wir aus Deutschland kennen, dass hier das Staatsoberhaupt und der Regierungschef eigentlich alleine die Regierung ist und die anderen Mitglieder der Regierung ihm zuarbeiten, aber sie keine in dem Sinne monokratischen Organe sind, wie wir das beispielsweise eben aus Deutschland und Österreich kennen, die als Verteidigungsminister, als Innenminister doch über weite Strecken alleine und im eigenen Namen handeln. So, und wenn der Präsident etwas im Rahmen seiner Exekutivbefugnisse macht, dann ist er mehr oder weniger, zumindest nach der neueren Rechtsprechung des US Supreme Court, uneingeschränkt. Solange er eben noch keinen Krieg führt, weil da braucht er dann die Zustimmung der Vertreter des Volkes. Das ist der Grundgedanke, den finden wir auch bei Immanuel Kant in der US-Verfassung, dass das Volk darüber entscheidet, ob Krieg geführt wird oder nicht. Nicht unmittelbar, nicht im Rahmen einer Volksabstimmung, aber eben mittelbar durch die eigenen Vertreter. Und deswegen ist es einem Hexef oder eben auch, wie wir gleich sehen werden, anderen Vertretern aus der US-Administration so wichtig, wieder und wieder zu betonen, dass das kein Krieg war, kein kriegerischer Akt gegen Venezuela, sondern eine Law Enforcement Operation, also eine Operation zur Rechtsdurchsetzung und dass das US-Militär dann nur dabei war, um diese Organe zu unterstützen, nicht aber um einen Krieg gegen Venezuela zu führen. Und das bringt mich jetzt zu einer weiteren Stellungnahme aus einem Interview mit US-Justizministerin, also Attorney General Pam Bondi.
Those people, those critics that don't like the fact that Donald Trump did this and say he did not have the authority or he needed to go to Congress, you say what?
Sean, this was well within the president's Article II powers. It was a law enforcement function to arrest indicted individuals in Venezuela. Our military pulled off a flawless, flawless execution of that. It was amazing. And, Sean, America and the Western Hemisphere is safer tonight.
So, und eine Stellungnahme habe ich noch für euch, nämlich die vom US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, weil die haben sich ja auch damit beschäftigt. Das ist natürlich ein Thema für die UNO, wenn ein ständiges Mitglied in einem anderen Land einfällt, um den Präsidenten oder de facto Machthaber, darauf komme ich noch zu sprechen, zu entführen und vor ein innerstaatliches Gericht zu stellen. Dementsprechend hat der US-amerikanische Botschafter einmal mehr die Regierungslinie betont, dass es hier nicht um Krieg oder dergleichen geht, sondern um eine Law Enforcement Operation.
Last weekend, colleagues, the United States successfully carried out a surgical law enforcement operation facilitated by the US military against two indicted fugitives of American justice, narco-terrorist Nicolas Maduro and Celia Flores. Colleagues, Nicolas Maduro is responsible for attacks on the people of the United States, for destabilizing the Western Hemisphere, and illegitimately repressing the people of Venezuela. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation.
So, und einmal mehr, ob das eine Law Enforcement Operation, also eine Maßnahme zur Rechtsdurchsetzung von US-amerikanischem Recht ist oder nicht, ist für das Völkerrecht insofern irrelevant, als das Völkerrecht darauf schaut, ob es ein Krieg bzw. allgemeiner gesprochen in der Sprache der UN-Charta, der Satzung der Vereinten Nationen, ob es eine gewaltsame Maßnahme war. Und der Gewaltbegriff der Vereinten Nationen ist sehr breit und der deckt natürlich auch solche Spezialoperationen ab, mit denen jemand entführt wird. Das muss auch nicht gleich der Präsident sein oder der Machthaber. Das kann auch auf einer niedrigeren Gewaltschwelle passieren. Was entscheidend ist, ist, dass militärische Gewalt gegen den Willen eines Staates eingesetzt wurde. Und das ist hier nicht ganz so klar, weil Berichten zufolge das US-Militär anscheinend keinen allzu starken bis gar keinen Widerstand von Seiten der venezolanischen Sicherheitskräfte, also weder von der Polizei noch vom Militär, begegnet ist. Und jetzt kann man sich fragen, ob die venezolanische Regierung hier eingebunden war und die gesagt haben, wir opfern den König, auch wenn das beim Schach nicht geht, aber in der Weltpolitik geht das. Ihr könnt ihn hops nehmen, wir möchten aber weiter im Amt bleiben und wir werden dann klein beigeben. Das ist trotzdem völkerrechtswidrig, aber es ändert ein wenig die Beurteilung. Warum ist es trotzdem völkerrechtswidrig? Weil es trotzdem keine Intervention auf Einladung ist. Eine Intervention auf Einladung ist auch eine Möglichkeit, wie man in einem anderen Staat militärische Gewalt einsetzen kann, nämlich dann, wenn die rechtmäßige Regierung einen anderen Staat darum bittet, seine Polizei oder sein Militär zu entsenden. Das kann manchmal ganz banal sein. Man denke zum Beispiel an einen Fußball. Großereignis wie eine EM oder eine WM, wo ein Staat vielleicht sagt, Moment mal, wir laden die Polizei von anderen Ländern dazu ein, wir bitten andere Länder auch ihre Polizisten zu entsenden, weil die die Sprache sprechen, weil die die Fanszene aus anderen Ländern kennen, weil die die Hooligans kennen und wir bitten die auch Polizisten bereitzustellen, damit wir uns leichter tun, eine Großveranstaltung zu organisieren, ohne dass es zu gröberen Ausschreitungen kommt. Das ist so ein Anwendungsfall, der nicht allzu schwierig ist oder keine großen völkerrechtlichen Fragen hervorruft. Da muss man dann natürlich im Einzelfall sich darauf einigen, wie viel Gewalt ausländische Polizisten auf dem Staatsgebiet des jeweiligen Landes, das so eine Großveranstaltung beispielsweise organisiert, anwenden dürfen, aber ganz allgemein möglich ist das. Wesentlich strittiger ist eine solche Intervention auf Einladung in Bürgerkriegen. Warum? Weil bei Bürgerkriegen der Grundgedanke darin besteht, dass ein Volk sich das mit sich selbst ausmacht. Weil Bürgerkriege werden ja oft darum geführt, wer die Macht im Staat hat. Und wenn dann ein anderer Staat interveniert auf Seiten entweder von Oppositionellen oder von der bestehenden Regierung, dann wird das Ergebnis verfälscht. Das ist natürlich eine romantisierte Vorstellung, dass ein Volk sich das kriegerisch mit sich selbst, also nach innen und frei von äußerer Beeinflussung ausmacht, aber das ist das, was das Selbstbestimmungsrecht, wenn man es ernst nimmt, konsequenterweise verlangt. Dass ein Volk seinen eigenen Diktator selbst und ohne Einfluss von außen abwirft, dass man die Sicherheitskräfte davon überzeugt, dass sie sich nicht gegen das Volk stellen sollen, dass sie einen Machthaber ausliefern, vielleicht sogar vor Gericht stellen. Das ist ja in Uruguay passiert beispielsweise oder in Griechenland nach der dortigen Militärdiktatur oder auch in Argentinien. Das ist durchaus möglich, wenn auch natürlich nicht der Regelfall. Aber ganz allgemein, noch einmal, soll eine solche Revolution nicht dadurch verfälscht werden, dass andere Staaten entweder auf Seiten der Opposition oder auf Seiten der bestehenden Regierung in einen Bürgerkrieg oder in sonstige innere Spannungen eingreifen. Aber in Venezuela jedenfalls auch keine Intervention auf Einladung, selbst dann, wenn sich herausstellen sollte, dass die Regierung, also alle anderen als Maduro, eingewilligt haben, dass US-Soldaten, US-Law-Enforcement-Behörden auf dem Staatsgebiet von Venezuela ihren Präsidenten oder eben de facto Machthaber seines Amtes entheben und mitnehmen in die USA. Das war nämlich trotz allem keine ganz freiwillige Einladung oder Zustimmung. Die Zustimmung muss, um einen Rechtseingriff zu rechtfertigen oder zu legitimieren, immer völlig frei passieren. Und die USA werden wohl kaum in Venezuela angerufen haben und gesagt haben, Leute, wir verstehen uns so gut, wollt ihr uns nicht den Maduro übergeben bzw. ihn uns holen lassen? Und die Venezolaner werden nicht geantwortet haben, ja klar, schaut's vorbei, wir mögen den eh nicht, alles bestens. So ist das nicht passiert, so müsste es aber passieren, um rechtlich eine Grundlage darzustellen für das US-Vorgehen in Venezuela. Also wenn man, um es in Mafiasprache auszudrücken oder mit dem Paten, ja, ich war jetzt gerade auf Urlaub in Sizilien und da geht es ja oft um den Paten, da wird auch immer wieder Werbung gemacht mit dem Paten, da gibt es dann so Schilder, die man sich auf die Wand hängen kann von dem Paten, auch wenn dann natürlich immer wieder gesagt wird, dass die Realität ganz anders ausgesehen hat und auch aussieht, als sie in der Pate dargestellt wird. Aber, um noch einmal darauf zurückzukommen, auch im Völkerrecht gibt es keine Angebote, die man nicht ablehnen kann, um den Paten sinngemäß zumindest zu zitieren. Was meine ich damit? Es muss eine völlig freie Zustimmung sein, die ein Staat gibt, einem anderen, um militärische Gewalt, polizeiliche Gewalt auf seinem eigenen Gebiet anzuwenden. Und das war in Venezuela definitiv nicht der Fall. Und das bringt mich zum zweiten Thema, das ich hier ansprechen möchte, nämlich das Verfahren gegen Maduro wegen Narco-Terrorism. Das ist kein völkerrechtlicher Straftatbestand. Das Völkerrecht regelt Drogen natürlich schon. Es gibt einige Drogenkonventionen, Drogenabkommen. Es gibt auch eine eigene Organisation, die sich dem Drogenhandel widmet. die ihren Sitz auch in Österreich hat, UNODC, das United Nations Office on Drugs and Crime, als Teil vom UNO-Generalsekretariat, hat seinen Sitz in Wien. Da geht es eben darum, welche Drogen man verbieten möchte oder weiter verbieten möchte und wie man mit Drogenhandel umgeht, auch um Prävention. Da möchte ich aber ganz kurz anmerken, darum geht es jetzt, seit die USA von Donald Trump regiert werden, immer weniger. Jetzt geht es wieder um Reaktionen. Wir reisen ein bisschen in die Zeit zurück, in die 1980er Jahre, in den War on Drugs und die doch, wenn man sich die Geschichte ansieht, naive Vorstellung, dass man Drogenhandel und Drogenkonsum bekämpfen könnte, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes bekämpfen könnte, also mit polizeilichen und militärischen Mitteln, anstatt stärker in die Prävention von Drogenkonsum und Drogenhandel zu gehen. Also man könnte es mit anderen Worten auch so formulieren, die USA haben ja weniger ein Supply-Problem als ein Demand-Problem. Sie können sich fragen, warum eigentlich so eine große Nachfrage, oder sie sollten sich fragen, warum eigentlich so eine große Nachfrage von Kokain und anderen Drogen in den USA besteht, ob da nicht vielleicht was mit dem eigenen System nicht stimmt, anstatt zu reagieren und einfach zu sagen, man bekämpft im wahrsten Sinne des Wortes und tötet Drogenhändler bzw. allgemein Drogen. Der sogenannte War on Drugs, den ja viele von euch, auch ich, nicht nur aus Büchern oder Artikeln kennen, sondern auch von populärkulturellen Filmen oder auch Serien wie natürlich in erster Linie Narcos. Darauf werde ich dann später noch ein wenig eingehen. Ja. Was bedeutet das jetzt aber noch einmal bezogen auf Maduro und das Verfahren gegen ihn? Dieser Narkoterrorismus, das ist ein Straftatbestand oder ein Vorwurf nach US-amerikanischem Recht. Also die USA, und ihr habt es auch in den Zitaten gehört, werfen ihm vor, dass er und seine Frau die USA destabilisiert haben durch ihre Involvierung in Drogenhandel, durch die Idee, ein anderes Land schwächen zu können, indem man es mit Drogen überflutet. Das ist ein alter Gedanke, der geht zurück aufs 19. Jahrhundert auf die Opiumkriege, wo auch die Briten China gewissermaßen geschwächt haben, die chinesische Gesellschaft geschwächt haben durch den Export, den aufgezwungenen Export von Opium bzw. den aufgezwungenen Import aus Sicht von China, weil China wollte dieses Opium nicht, hat auch versucht, den Opiumhandel zu unterbinden. Das haben die Briten dann wiederum unterbunden. Also was meine ich damit? Als China nicht mehr Opium wollte, haben die Briten sie mehr oder weniger dazu gezwungen, das Opium, das die Briten über Indien, über das Kronjuwel ihrer Kolonialgebiete, ihres Kolonialreichs dort angebaut haben und nach China gebracht haben. Als China das unterbinden wollte, haben die Briten unterbunden, dass sie das unterbinden wollten. Also sie haben sie dazu gezwungen, das Opium weiterzunehmen, weil die Briten mit China ein Handelsdefizit hatten, weil es mehr Nachfrage im Vereinigten Königreich nach chinesischen Waren gegeben hat, als umgekehrt in China nach britischen Waren. Und dann haben die Briten sich gedacht, na gut, dann schauen wir, dass wir die ganze Bevölkerung irgendwie abhängig machen und damit es viel Nachfrage nach britischen bzw. indischen, aber eben damals Indien ja Teil der des Kolonialreichs vom Vereinigten Königreich, dass es eben Nachfrage gibt nach indischen bzw. eben britischen Waren, mit anderen Worten aber einer Ware, Opium. Aber zurück zu Maduro. Jetzt ist da die Frage, welchen Status hat er? Ich habe beim letzten Mal in meiner Ad-Hoc-Folge ja darüber gesprochen, dass er eigentlich absolute Immunität genießt, beziehungsweise genießen würde, wenn er auch de jure, also im rechtlichen Sinne, Staatsoberhaupt von Venezuela wäre. Es ist ein altes Grundprinzip des Völkerrechts, dass Staatsoberhäupter absolute Immunität vor den innerstaatlichen Gerichten von anderen Ländern genießen, weil man einerseits nicht davon ausgehen kann, dass diese Gerichte immer ganz objektiv sind, vor allem dann, wenn ein Präsident eines anderen Landes dort verurteilt werden könnte oder sollte, und andererseits auch, weil man sagt, dass das Staatsoberhaupt von einem anderen Land gewissermaßen die Verkörperung dieses Landes ist. Weil irgendjemand muss ja für einen Staat handeln. Ihr kennt vielleicht auch dieses Bild von Thomas Hobbes vom Leviathan, also vom Leviathan, von einem Staat, von einem Herrscher, der aus der Summe seiner Bürger besteht, aber am Ende des Tages muss doch jemand an der Spitze stehen. Das ist zumindest das alte, bis heute weiter geltende Denken vom Staat, dass es Organe braucht, beziehungsweise genau genommen Organwalter, also Menschen, die im Namen eines Staates handeln, als Präsidenten, als Außenminister, als Regierungschefs. Das sind die drei, die absolute Immunität vor den Gerichten von anderen Ländern genießen. Die anderen Minister genießen eine solche Immunität im Übrigen nicht, auch nicht reine Parlamentsabgeordnete und dergleichen. Also es sind wirklich nur die drei Arten von Organen, Organwaltern, die einen Staat nach außen vertreten. Präsident, Präsidentin, Regierungschef, Regierungschefin, mag man das jetzt Kanzler, Kanzlerin nennen oder Premierminister, Premierministerin, ist egal. Und als letztes noch Außenminister, Außenministerin. Diese drei genießen im Völkerrecht absolute Immunität. Verteidigungsminister im Übrigen oder Verteidigungsministerinnen nicht. Das auch nur ganz kurz. Deswegen ist übrigens die Debatte, wenn es geht um Israel und den Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu, viel stärker der Fokus auf ihm als auf seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant, weil der hätte auch nicht vor anderen Gerichten Immunität. Der könnte theoretisch auch vor einem österreichischen, deutschen oder sonstigen Gericht verurteilt werden, wenn er Kriegsverbrechen begangen haben sollte. Die absolute Immunität vor innerstaatlichen Gerichten gilt eben, wie gesagt, nur für Regierungschef, Präsident als Staatsoberhaupt und Außenminister, Außenministerin. So, zurück zum Thema. Oder ich bin ja eh immer beim Thema, aber ich weiß, ich schweife ein wenig ab. Maduro. Die USA haben seit mehreren Jahren damit begonnen, ihn nicht mehr als Präsidenten zu bezeichnen, sondern als de facto Machthaber. So übrigens auch in der Anklageschrift. De facto Ruler, die findet ihr in den Shownotes. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sie sich damit der Diskussion entziehen können, ob Maduro nicht einfach sagen könnte, ich bin Präsident immer noch von Venezuela und dementsprechend dürfen eure Gerichte gar nichts zu mir sagen. Das kann man sich ersparen, indem man aus Sicht der USA zumindest einfach sagt, der ist ja sowieso kein Präsident und dementsprechend genießt er auch keine Immunität. Das ist völkerrechtlich aber nicht ganz so eindeutig, weil die Staatenpraxis von vielen anderen Ländern sehr ambivalent war, wenn es um Maduro gegangen ist. Was feststeht, ist, dass keiner oder so gut wie keiner ihm eine Träne nachweint. Was auch feststeht, ist, dass viele Länder, beziehungsweise genau genommen deren Regierungen, ihm auch nach den letzten Wahlen gratuliert haben zu seinem Wahlsieg. Gleichzeitig waren die Länder in Latein- und Zentralamerika gespalten mit einer, soweit ich das überblicke, relativen Mehrheit von Ländern, die seinen Wahlerfolg bestritten haben, die ihm eben nicht gratuliert haben, sondern hinterfragt haben, ob er da wirklich im Rahmen von einigermaßen freien und fairen Wahlen gewonnen hat, beziehungsweise ob das Auszählungsergebnis überhaupt korrekt war. Und dann muss man natürlich auch bedenken, dass einige europäische Länder und vor allem natürlich die Länder in der EU ihm die Legitimität seit langem absprechen. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass sie auch sagen, dass er nicht im rechtlichen Sinne Präsident ist. Das ist gerade bei der Anerkennung von Regierungen und damit auch von Staatsoberhäuptern oft sehr schwierig, weil man nicht immer streng unterscheiden kann zwischen politischen Aussagen und rechtlichen Handlungen. Entscheidend ist vielmehr, wer sitzt in den Botschaften, wer kann Verträge im Namen eines Staates unterzeichnen und wer hat bei Auslandsreisen den Status eines Staatsgasts bzw. auch bei Durchreisen oder Auslandsreisen auch Immunität in einem anderen Land. Und da ist die Praxis von Europa nicht ganz so klar. Ich habe versucht, sie ein wenig nachzuvollziehen. Weil Maduro in kein EU-Land gereist ist, ist das nicht eindeutig so feststellbar. Aber die Stellungnahmen gehen jedenfalls klar in die Richtung, dass man ihn nicht mehr eindeutig zumindest als Staatsoberhaupt angesehen hat. Und auch jetzt sieht man an der Kritik, dass die großteils fokussiert auf die Militärintervention der USA selbst, weniger darauf, dass er vor Gericht gestellt wird. Also in Europa ist das nicht ein ganz so großes Thema. In den anderen Ländern dieser Welt, und davon gibt es ja viele, vor allem im globalen Süden, die das auch sehr kritisch beäugen und beäugen werden, weil sie sich vielleicht oft auch denken, ob sie nicht selbst auch von sowas betroffen sein könnten, ist die Reaktion, soweit ich es nachvollziehen konnte, noch nicht ganz so klar. Ich werde gerne später ein Update dazu geben, aber, und das ist mir aufgefallen, im Moment geht es weniger um seine Immunität in der globalen Debatte als um das US-Vorgehen als solches. Wer jedenfalls an der Seite von Maduro steht, ist vor allem, muss man jetzt auch noch bedenken, ist vor allem Kuba, zumal ja auch seine Leibwächter Kubaner waren, manche mutmaßen, aber den Venezolanern selbst nicht so ganz vertraut hat. Und Venezuela natürlich aufgrund der Ideologie des Chavismo bzw. allgemein des sozialistischen Systems eine Art Verbündeter, einer der wenigen und letzten ideologischen Verbündeten von Kuba war. Aber noch einmal zurück zum Recht und zur letzten Facette der Frage, welchen Status Maduro jetzt eigentlich genießt, die ich ansprechen möchte, nämlich die Frage, ob er ein Kriegsgefangener ist. Eigentlich ja. Auch wenn die Terminologie hier nicht mit dem Recht verwechselt werden darf, was meine ich damit? Die vier Genfer Konventionen als das wichtigste Vertragwerk aus dem humanitären Völkerrecht, die sprechen weniger von Krieg als von bewaffneten Konflikten, weil die, genauso wie die UNO-Charta übrigens, genau wissen, oder deren Drafters, also deren Erschaffer haben genau gewusst, dass Staaten gerne mal sagen, naja, was wir da führen, ist nicht wirklich ein Krieg, das war doch bloß eine Spezialoperation oder eine humanitäre Intervention oder was auch immer. Und deswegen haben die vier Genfer Konventionen zwar auch den Begriff des Krieges, aber nicht nur. Sie kommen zur Anwendung, sobald ein bewaffneter Konflikt vorliegt. Und jetzt kann man sich fragen, war das in Venezuela überhaupt ein bewaffneter Konflikt? Ja, nein, vielleicht. Ja, ich kann es auch nicht so genau sagen. Ich glaube ja, weil die Streitkräfte von einem Staat gegen die Streitkräfte eines anderen eingesetzt wurden. Aber das kann auch anders gesehen werden. Da gibt es noch keine einhellige Auffassung dazu, weil die Genfer Konventionen typischerweise darauf abstellen, dass zwei Staaten miteinander kämpfen. Wenn hier, wie das anscheinend der Fall war, die venezolanischen Streitkräfte oder Sicherheitskräfte gar nicht erst Widerstand geleistet haben, könnte man auch sagen, das war ja gar kein bewaffneter Konflikt und dementsprechend würde Maduro auch nicht den Status eines Kriegsgefangenen genießen. Ich glaube, es war trotzdem ein bewaffneter Konflikt, weil auch dann, wenn das Militär von einem anderen Staat auf gar keinen Widerstand stößt, die Genfer Konventionen, die ja immer Privilegien für alle beinhalten, also sowohl für Soldaten aus den USA als auch für Soldaten aus Venezuela, so früh wie möglich zur Anwendung kommen sollen und so lange wie möglich auch Schutz bieten sollen. Und dementsprechend ist Maduro grundsätzlich, weil er eben auch Oberbefehlshaber der venezolanischen Streitkräfte war, ein Kriegsgefangener. Was bedeutet das? Dass er alle Privilegien, alle Vorteile aus der dritten Genfer Konvention aus 1949 genießt. Im Umkehrschluss bedeutet das aber eigentlich, und deswegen möchte er diesen Status, dass er wieder freizulassen ist, sobald der Krieg an sein Ende gekommen ist. Und nachdem das ja eine bloße Spezialoperation war, um ihn überhaupt vor ein US-amerikanisches Gericht zu stellen, ist dieser Konflikt auch schon wieder vorbei und er müsste eigentlich wieder nach Venezuela zurückgebracht werden. Weil Kriegsgefangener bedeutet nicht, dass man jemanden dafür bestraft, am Krieg teilgenommen zu haben, sondern dass man jemanden gefangen nimmt, damit der oder die nicht gegen einen selbst kämpfen kann. Also es ist eine Art Sicherheitsverwahrung, aber keine Bestrafung. Und wie in den Stellungnahmen vorher ja gehört habe, geht es den USA eben nicht darum, ihn bloß vorübergehend während eines Krieges zu verwahren, sondern eben darum, ihn zu bestrafen, weil für sie ist er ein ganz normaler Verbrecher, der vor ein Gericht gestellt werden soll und der auch verurteilt werden soll. Dementsprechend wollen die eben nicht, dass er den Status eines Kriegsgefangenen hat. Interessante Nebentangente dabei, die nicht ganz unrelevant ist. Ich habe ja in der letzten Folge kurz am Ende noch darüber gesprochen, wie mit Manuel Noriega, dem ehemaligen faktischen Machthaber in Panama, der dann nur 5 Tage vor der US-Invasion vor der US-Invasion in Panama 1989 war Noriega 5 Tage lang de jure Präsident, davor war er nur faktischer Machthaber. Da hat sich die Frage der Immunität damit nicht ganz so intensiv gestellt, weil dann konnten die US-Ankläger oder eben auch die Richter sagen, das war rein rechtsmissbräuchlich, ihn so knapp davor noch zum Präsidenten zu ernennen und vor allem für die Verbrechen, die er begangen hat, die USA ihm zur Last gelegt haben, hat er keine Immunität genossen, eben weil er zu dem Zeitpunkt ohnehin nicht mal nach dem Recht von Panama selbst Präsident war. Kleine Nebentangente, Noriega stand davor auf der Payroll von der CIA, also so ein klassischer Fall, wo aus einem früheren Freund ein späterer Feind wird, weil man ihn nicht mehr braucht, dann lässt man ihn fallen. Aber wenn man ihn braucht, dann unterstützt man ihn. Das sieht man genau auch, nicht nur, aber auch sehr deutlich bei der US-Außenpolitik der USA während des Kalten Krieges oder auch während des War on Drugs. Aber wiederum anderes Thema. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich möchte euch auch nicht zu sehr langweilen mit all diesen Details, beziehungsweise möchte ich beim Thema bleiben. Und das Thema ist jetzt der Status von Maduro. Er selbst will Kriegsgefangener sein, weil dann müsste er wieder freigelassen werden, weil der Krieg zu Ende ist. Diesen Status wird er wohl kaum bekommen, weil in den Augen der USA gab es ja nie einen Krieg. Einerseits, weil sie ja gar nicht wollen, dass das als Krieg bezeichnet wird, weil dann könnte man argumentieren, dass die ganze Militäroperation rechtswidrig war, weil für den Krieg braucht man nach US-Verfassungsrecht immer noch den US-Congress. Der hat hier nicht zugestimmt, solange Trump als Executive Organ, also im Rahmen seiner Exekutivbefugnisse, sozusagen als oberster Polizeichef, wenn man es so will, handelt, aber nicht als oberster Befehlshaber der Streitkräfte, braucht man den US-Congress nicht. Dementsprechend aus US-Sicht kein Krieg und damit Maduro auch kein Kriegsgefangener, sondern ein ganz normaler Verbrecher, der sich eben in Caracas verschanzt hat. Rein völkerrechtlich gesehen würde ich aber sagen, dass Maduro durchaus als Kriegsgefangener anzusehen ist, weil, wie gesagt, einerseits nicht nur die Immunität greift, sondern andererseits auch hier ein ganz kurzer, aber doch bestehender bewaffneter Konflikt vorgelegen ist. Und im Rahmen von diesem bewaffneten Konflikt hat man ihn festgenommen. Was man übrigens hätte auch tun können im Rahmen eines bewaffneten Konflikts, ist ihn töten, weil jeder Kommandant der Streitkräfte oder ganz allgemein jeder Angehörige der Streitkräfte ist während eines Krieges ein permanentes Angriffsziel. Und insofern kann Maduro froh sein, dass die USA keine Capture or Kill, anscheinend zumindest nicht, Operation hier hatten, sondern eine reine Capture Operation. Also es ging ihnen darum, ihn festzunehmen und nicht darum, ihn zu töten. Es war so gesehen kein klassischer Enthauptungsschlag, den es ja auch immer wieder gibt, weil da ist ja die Hoffnung, dass ein System zusammenbricht, wenn man den Kopf der Schlange abschlägt. Aber wie ihr wahrscheinlich auch wisst, man denke nur an die Hamas, sehr oft wächst ein weiterer nach und wenn man den wieder abschlägt, wächst noch einer nach und so weiter und so fort. Also diese Enthauptungsschläge funktionieren ganz allgemein nicht und in Venezuela war das wahrscheinlich ohnehin nicht der Plan, beziehungsweise hat das kaum wer gedacht, aber es ist jedenfalls nicht passiert, dass das System dort zusammengebrochen wäre, nachdem man den Machthaber Maduro entfernt. So, jetzt bin ich schon sehr, sehr weit weg vom Thema, aber ich fand diese Tangente immer noch sehr wichtig, nicht nur aufgrund dessen, dass Noriega den Status eines Kriegsgefangenen 1992 bekommen hat und trotzdem sehr lange in einem US-amerikanischen Gefängnis eingesperrt war, sondern eben auch, weil sich die Frage ganz allgemein stellt und in Zukunft, glaube ich, auch immer öfter stellen wird, wie man mit so ganz, ganz kurzen bewaffneten Konflikten umgeht. Die hat sich ja auch gestellt bei der Ermordung von Qasem Soleimani. Auch das war ein ultra kurzer Konflikt zwischen den USA und dem Iran auf dem Boden vom Irak, nämlich mit so einem gezielten Angriff auf Qasem Soleimani. Und da kann man auch wiederum, und wir haben uns damals schon die Frage gestellt, ich habe damals auch einige Blogartikel dazu geschrieben, ob das nach dem Recht bewaffneter Konflikte ein legitimer Militärschlag ist oder ob der erste Schuss noch nicht nach dem Recht bewaffneter Konflikte zu beurteilen ist. Warum ist diese Frage entscheidend? Weil, wenn das nicht der Fall ist, dann gelten ganz allgemein die Menschenrechte. Das gilt für Soleimani wie auch für Maduro. Und das bedeutet, dass man jemanden nur dann gezielt töten darf, wenn es kein anderes Mittel gibt, um eine unmittelbare Bedrohung für das Leib und Leben anderer oder von sich selbst abzuwenden. Und das lag bei Maduro definitiv nicht vor. Und das möchte ich auch an der Stelle betonen, liegt definitiv auch nicht vor bei den mutmaßlichen Drogenhändlern auf diesen Drogenbooten, wo die USA ja behaupten, sie würden Drogenhändler töten, weil die ja die USA angreifen. Das ist völkerrechtlich definitiv nicht der Fall. Es handelt sich bei Drogenhändlern, ungeachtet der Frage, ob das überhaupt Drogenhändler sind, aber es handelt sich bei Drogenhändlern oder bei Drogenbooten und bei Drogenhandel nicht um einen bewaffneten Angriff im Sinne des Selbstverteidigungsrechts der UNO-Charta und dementsprechend gibt es hier weder nach dem Jus ad bellum, also weder aus Sicht des Gewaltverbots, noch im Rahmen des Rechts bewaffneter Konflikte eine Grundlage. Deswegen auch die massive Kritik an Kriegs- bzw. Verteidigungsminister Pete Hegseth, weil wenn er diese gezielten Tötungen abgesegnet hat bzw. nicht verhindert hat, dann ist er in letzter Instanz ein Mörder. Und bislang ist da kein wie auch immer geartetes Argument aufgetaucht oder keine Beweise aufgetaucht, die dieses Argument, diesen Vorwurf entkräften würden. Rein rechtlich gesehen ist Pete Hegseth, so arg das klingt, das zu sagen, ein Mörder, weil er diese gezielten Tötungen, diese gezielten Angriffe auf Drogenboote abgesegnet hat, nicht unterbunden hat und sogar verteidigt hat und es gibt dafür keine Rechtsgrundlage nach Völkerrecht, weil eben kein Krieg gegen Drogenschmuggler, ob es jetzt Drogenschmuggler waren oder nicht, ist dabei zweitrangig, überhaupt geführt wird. Und damit kommen wir zum zweiten Themenblock der heutigen Folge, nämlich die Frage, wie es mit Venezuela jetzt weitergeht. Die USA selbst betonen ja, dass sie in irgendeiner Form das Land übernehmen wollen. In welcher Form ist aber noch nicht so ganz klar. Vielleicht ist das auch bloße Ankündigung ohne Taten, die dem folgen. Das wäre nicht das erste Mal bei Donald Trump und seinen Leuten. Aber bevor ich da jetzt näher drauf eingehe, möchte ich mal wieder jemanden aus der Trump Administration zu Wort kommen lassen, nämlich Sicherheitsberater Stephen Miller.
You can talk all you want about international niceties and everything else, but we live in a world, in the real world, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. These are the iron laws of the world that have existed since that, the beginning of time.
But in terms of day-to-day operations in Venezuela, that is President, Acting President Rodriguez, right? It's not some sort of American emissary.
No, what I'm saying is, we'll keep going here, Jake. So I want to say what I'm saying, and then you'll follow up. But what I'm saying is just one level above that, which is that by definition, we are in charge because we have the United States military stationed outside the country. We set the terms and conditions. We have a complete embargo on all of their oil and their ability to do commerce. So for them to do commerce, they need our permission. For them to be able to run an economy, they need our permission. So the United States is in charge. The United States is running the country during this transition period.
Ja, dieser Stephen Miller ist der nächste Vogel. Seine Frau war es übrigens auch, die ein Bild gepostet hat von Grönland in US-amerikanischer Flagge und dem Text, dass das als nächstes kommt. Das auch nur als eine Randbemerkung bzw. Vorwegnahme von dem, was ich am Ende noch ansprechen werde, nämlich die Frage, ob wir uns in Europa jetzt auch langsam schon fürchten sollten. So, was ihr aber in diesem Interview mit Stephen Miller gesehen habt, ist die Weltsicht, die hier dahinter steht, nämlich dass die USA Venezuela gar nicht erst okkupieren müssen, weil sie ohnehin die Region bzw. die Grenzen und die Handelswege von Venezuela kontrollieren. Also eine Art Fernbedienungsokkupation. Es ist nicht notwendig, US-Soldaten in Venezuela zu stationieren, weil die jetzige Regierung von Venezuela, die Post-Maduro-Regierung von Venezuela, immer noch auf die USA angewiesen ist, also auf den Daumen nach oben angewiesen ist, wenn sie handeln wollen mit anderen Ländern, wenn sie irgendwas tun wollen, was über die Regelung des täglichen Lebens hinausgeht. Weil, was Stephen Miller auch gesagt hat, aber ein weiterer Teil ist, dass die USA natürlich nicht festlegen werden, wann Busse fahren und dergleichen. Aber die großen Fragen, die werden von den USA beantwortet. Ein bisschen hat das etwas von der Zeit des Protektorstaats und von protegierten Staaten, also von Protektoraten, dass die USA Venezuela zu einer Art Protektorat machen. Was meine ich damit? Protektorate ist ein Konstrukt aus dem 19. Jahrhundert, wo ein schwaches Land sich unter dem Schutz, daher kommt auch der Name, eines mächtigeren Landes begeben haben. Dieses mächtigere Land ist dann zuständig für die Verteidigung und allgemein die Außenpolitik von dem Land und lässt es nach innen in Ruhe. Und nach all dem, was ihr jetzt gehört habt von Stephen Miller, und das ist jetzt nicht das siebte Zwerg von links, sondern jemand, der, so wie es zumindest aussieht, durchaus viel Einfluss hat auf Trump, beziehungsweise ganz allgemein auf die Gestaltung der Außenpolitik von Trump. Was ihr da jetzt gehört habt, das erinnert doch stark an dieses alte Denken in Protektoraten und dass die USA jetzt der Protektorstaat von Venezuela sind, also insofern Protektorstaat, dass sie außenpolitisch Venezuela seine Rechte nehmen und sich innenpolitisch nicht allzu sehr einmischen, weil ihnen das, obwohl sie immer wieder von Menschenrechten gesprochen haben, anscheinend vielleicht doch gar nicht mal so wichtig ist. Weil, und das möchte ich auch noch anfügen, was die USA anscheinend nicht wollen, ist Bodentruppen. Sie wollen Venezuela nicht okkupieren, weil das kostet A, viel Geld, B, ist sehr riskant für US-Soldaten und C, widerspricht allem, für das Donald Trump eigentlich steht oder zumindest einmal gestanden ist, weil die Älteren unter euch, also die Älteren, das klingt übertrieben, die nicht mehr ganz, ganz, ganz Jungen unter euch erinnern sich vielleicht noch an den Wahlkampf von US-Präsidenten Donald Trump 2015, 2016, wie er da noch ganz aktiv mit Kritik am Irakkrieg, den er ja auch Hillary Clinton in die Schuhe schieben wollte. Sie hat damals aber auch wirklich im US Congress, da gab es eine Abstimmung, dafür gestimmt und er hat ganz klar sich positioniert, dass er diese Art von Kriegen nicht führen wird und ganz allgemein sich dargestellt als jemand, der an die Interessen von US-Bürgern denkt und nicht vorhat, Geld auszugeben, um andere Länder zu besetzen und dann dort auch noch vielleicht demokratische oder sonstige Institutionen zu errichten, wie das die USA im Irak versucht haben und nicht geschafft haben. Und wenn jetzt auf einmal Venezuela von US-Soldaten okkupiert wird und die USA dieses Land nach innen auch verwalten, dann wäre das doch ein ziemlicher Widerspruch zur eigentlichen außenpolitischen Haltung von Donald Trump. Auch wenn er sich, so scheint es mir, doch über weite Strecken davon distanziert zu haben scheint, es ist noch nicht so, dass er jetzt auf einmal ein George W. Bush 2.0 geworden ist, der andere Länder okkupieren und aufbauen möchte. Es reicht ihm eine Art Fernbedienungskontrolle, also die Kontrolle über Handelswege, die Kontrolle von außen über ein anderes Land und vor allem geht es ja den USA auch darum, dass Venezuela nicht mehr sein Öl nach China exportiert und allgemein sein Öl wieder in die USA exportiert, beziehungsweise dass US-Firmen dort investieren, weniger zum Wohle von Venezuela und seinem Volk als zum Wohle der US-Bürger von US-Bürgern und ganz allgemein den US-Interessen im geostrategischen Sinne. So viel nur noch zu der zweiten Frage. Was sagt das Völkerrecht dazu? Da gilt das Selbstbestimmungsrecht und das Prinzip permanent sovereignty over national resources. Das bedeutet, dass die Ressourcen auf dem Gebiet von Venezuela auch dem venezolanischen Volk gehören und Venezuela selbst darüber bestimmen kann, wer daran Anteil hat, welche Firmen ins eigene Land kommen, welche gehen müssen. Theoretisch kann Venezuela auch andere Firmen enteignen unter Leistung von Schadenersatz bzw. Wiedergutmachung, und es darf nicht diskriminieren und es muss im öffentlichen Interesse passieren. Aber ganz allgemein gibt es auch dieses Recht. Es gibt keinen absoluten Eigentumsschutz im allgemeinen Völkerrecht und erst recht auch nicht im Investitionsschutzrecht. Das ist aber jetzt ganz allgemein nicht mehr so wichtig für die USA, scheint mir. Für die ist jetzt wichtig der Zugriff auf die Ressourcen von Venezuela. Das erinnert alles sehr stark an den Irakkrieg mit einem ganz, ganz großen Unterschied. Beim Irakkrieg haben die USA noch mit dem Sicherheitsrat zusammengearbeitet, um die Okkupation abzusichern. Der Irakkrieg selbst ist, das habe ich in der letzten Folge betont, ohne Mandat vom Sicherheitsrat passiert und dementsprechend war auch eine offensichtliche Völkerrechtsverletzung. Die Phase der Besetzung des Iraks durch die USA wurde aber vom Sicherheitsrat begleitet. Also die USA haben da ein bisschen das aufgeteilt und gesagt, okay, den Krieg, da kriegen wir keinen Sanktus vom Sicherheitsrat, wir werden trotzdem den Irak angreifen, aber für die Phase der Besatzung des Iraks, für die Phase des Aufbaus eines funktionierenden Staates im Irak, für diese Phase holen wir uns schon die Weihen von der internationalen Staatengemeinschaft in Form des UNO-Sicherheitsrats. Das wird jetzt bei Venezuela sicher auch nicht passieren. Es wird auch gar keine Besetzung geben, zumindest bis auf Weiteres nicht. Wer weiß, was noch kommt, wer weiß, worüber ich in 2-3 Wochen oder auch länger spreche. Aber ganz allgemein scheinen die USA jetzt zufrieden zu sein, indem sie sagen, den bösen Maduro, den Trump schon seit Jahren attackiert, der auch wiederum Trump immer wieder durchaus geschickt, der ist ja auch nicht schlecht, was Medien angeht, der Maduro auch wieder attackiert hat. Maduro auch wiederum als Feindbild, gleichzeitig auch als jemand, der ganz, ganz massiv die Menschenrechte vom venezolanischen Volk bzw. von den Venezolanern verletzt hat. Wie gesagt, keiner trauert dem nach, keiner weint dem nach. Das war ein brutaler Diktator, der wird sogar vom Internationalen Strafgerichtshof untersucht aufgrund von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber ganz allgemein, noch einmal, nach allem, was man jetzt sieht, scheint es den USA, auch wenn sie was anderes sagen, nicht so sehr darum zu gehen, Venezuela zu einem funktionierenden Staat zu machen, als zu einem Vasallen, der den Interessen von ihnen entspricht, der ihren Interessen dient. Weil wenn sie andere Pläne hätten, würden sie die Opposition stärker einbauen, würden sie auch vielleicht schauen, ob es einen Übergang gibt. Aber im Moment, nach allem, was man hier sieht, scheint es ihnen auszureichen, wenn sie ein ausreichendes Maß an Kontrolle von außen haben. Und das ist ja jetzt zweifelsohne anscheinend zumindest der Fall. Und damit würde ich Venezuela jetzt hinter uns lassen und eine größere Frage stellen, nämlich die, wie die USA sich selbst als Akteur im internationalen System sehen und wie sie das Völkerrecht sehen. Weil das Völkerrecht scheint ganz allgemein für die USA überhaupt keine Rolle zu spielen. Im Gegensatz zu früheren Kriegen haben sie nicht einmal versucht, ihr Vorgehen gegen Venezuela in irgendeiner Form völkerrechtlich zu rechtfertigen. Da geht es wirklich nur noch um nationale Sicherheitsinteressen, um Strafverfolgung, um Narcoterrorismus und dergleichen, aber gar nicht mehr darum zu sagen, dass man im Sinne vom Artikel 51 UNO-Charta, also dem Selbstverteidigungsrecht, angegriffen worden wäre. Das hat man mal beim Irakkrieg versucht zu konstruieren. Ich habe es in der letzten Folge ausführlicher besprochen. Man hat sogar bei Panama versucht zu sagen, naja, da ging es auch darum, das Leben von US-Bürgern in Panama zu schützen. Auch das wurde zurückgewiesen im Übrigen. Aber hier in Venezuela hat man nicht einmal mehr versucht, irgendeine wie auch immer geartete völkerrechtliche Grundlage zu finden. Und das bringt mich jetzt ganz allgemein dazu, dass die USA unter Trump nicht mehr versuchen, in irgendeiner Form legitim vorzugehen, sondern, ich habe das auch im Interview mit Stephen Miller mitbekommen, sie denken, es gibt eine Dog-Eat-Dog-World da draußen, es geht darum, wer hat militärische Macht, wer hat das Sagen und der kann dann entsprechend auch die Regeln bestimmen oder die Regeln brechen oder muss sich gar nicht erst um Regeln kümmern. Also, es geht hier nicht mehr um Regeln, es geht darum, Handlungsfreiheit zu haben, also die eigene, in dem Fall der USA, westliche Hemisphäre abzusichern. Und da ist Venezuela nun mal, ob die es wollen oder nicht, ein Bestandteil. Und diese Art von Denken ist nicht ganz neu, ganz im Gegenteil. Die meisten zitieren da immer wieder die Monroe Doctrine. Die Monroe Doctrine, die der ehemalige US-Präsident James Monroe 1823 in einer Rede erwähnt hat, ist aber nicht wirklich das, was die USA hier machen, weil die Monroe Doctrine war defensiv. Da ging es darum, dass die Europäer sich nicht in den USA und in ihrer Region einmischen sollen, und im Umkehrschluss würden die USA sich auch nicht in Europa einmischen. Die USA waren damals aber militärisch äußerst schwach und die Europäer haben diese Monroe-Doctrine dementsprechend auch nicht allzu ernst genommen. Worum es hier eigentlich geht, ist die Fortentwicklung der Monroe-Doctrine, vor allem von Roosevelt. Nicht Franklin D. Roosevelt, der so oft gewählt wurde, der auch maßgeblich war im Zweiten Weltkrieg und auch maßgeblich war für die Post-Zweiter Weltkriegsordnung, sondern um Theodore Roosevelt, der um die Jahrhundertwende US-Präsident war. Der hat nämlich die Monroe-Doctrine weiterentwickelt und offensiver gemacht. Was heißt das? Er hat hier auf Grundlage dieses alten Denkens gesagt, die USA müssen eine Vormachtstellung in Latein- und Zentralamerika haben, in ihrer Hemisphäre haben. Das ist dieses Großraumdenken, das dann später auch Carl Schmitt aufgegriffen hat und durch sein Werk mehr oder weniger durchgepeitscht hat. Nomos der Erde beispielsweise. Und das war wiederum gefundenes Fressen für Geopolitiker, für Nazi-Geostrategen. Ich will jetzt keine schlechten Nazi-Vergleiche bringen, sondern einfach nur sagen, diese Art zu denken in Räumen, in Großräumen, in Einflusssphären, in Interessenssphären ist auch von den Nazis verwendet worden, von Carl Schmitt und auch anderen. Und da steckt ganz allgemeiner Gedanke dahinter, dass eine Regionalmacht, wenn sie entsprechende Mittel hat, absichern darf, wie weit ihr Einfluss geht und im Umkehrschluss schwächere Staaten, kleinere Mächte oder Länder, die gar keine Mächte sind, sich dem fügen müssen. Und das scheint mir zumindest jetzt als äußerer Beobachter auch der Grund zu sein, warum Trump und Putin und auch Xi Jinping sich auf einer gewissen Ebene verstehen. Weil Trump und seine Getreuen anscheinend denken, Putin hat seine Einflusssphäre im Osten, vielleicht auch inklusive der Ukraine, das ist ja genau das, worum gerade gekämpft wird. Die USA haben ihre primäre Einflusssphäre in Zentralamerika, Lateinamerika, und umgekehrt hat Xi Jinping bzw. China den asiatischen Raum, Südostasien für sich. Jetzt das Problem dabei ist, dass die Welt nicht so einfach funktioniert, weil die Länder und Völker, die davon betroffen sind, wenn sie zum Beispiel in die russische Einflusssphäre gehören, aus russischer Sicht, da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden haben und die das vielleicht nicht wollen, so wie die Ukraine das nicht will oder Polen das nicht will oder die baltischen Staaten das nicht wollen oder auch Deutschland das wahrscheinlich nicht will, Frankreich das nicht will und auch wir in Österreich das hoffentlich nicht wollen. Das heißt, einerseits bei diesem Großraumdenken muss man immer mitbedenken, dass andere, kleinere Akteure auch eine eigene Agency haben. Das Zweite, was hier noch eine Rolle spielt, ist, dass die EU auch ein Akteur sein sollte, es aber nicht ausreichend ist. Das hat man auch bei den Reaktionen zu Venezuela gesehen. Dass zum Beispiel Friedrich Merz sagt, das ist kompliziert. Nein, ist es nicht, ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Aber man sieht, dass die Europäische Kommission oder eben auch Deutschland, einzelne Länder in der EU nicht das Selbstvertrauen haben, offen die USA zu kritisieren. Und das liegt auch daran, dass die USA schon davor eindeutig gesagt haben, die Europäer werden uns sicher nicht vorschreiben, was das Völkerrecht sagt. Und dann hat Marco Rubio, den ich gleich zitieren werde, ja auch noch gesagt, die Europäer wollen von uns Unterstützung, wenn es gegen die Ukraine geht, und gleichzeitig wollen sie uns aber sagen, was wir tun und nicht tun dürfen, wenn es um die Bekämpfung von Drogenhandel geht. Und dieses Zitat möchte ich euch vorspielen, weil das ganz entscheidend ist und meiner Meinung nach auch eine Erklärung dafür ist, warum Europa nicht so laut geworden ist bei Venezuela, wie es das hätte sein können oder auch sollen.
I don't think that the European Union gets to determine what international law is. They certainly don't get to determine is how the United States defends its national security. The United States is under attack from organized criminal narco-terrorists in our hemisphere, and the president is responding in the defense of our country. I do find it interesting that all these countries want us to send, you know, and supply, for example, nuclear-capable Tomahawk missiles to defend Europe. But when the United States positions aircraft carriers in our hemisphere where we live, somehow that's a problem. So I would say that the United States is, and this president has made very clear, his job is to protect the United States from threats against the United States, and that is what he's doing in this operation.
Ja, darum geht's. Und ich als kleiner Völkerrechtler im kleinen Österreich kann leicht den Mund aufmachen und sagen, nein, das war kein bewaffneter Angriff im Sinne von Artikel 51 UNO-Charta. Ja, ihr habt das Gewaltverbot verletzt. Ja, euch kümmert das Völkerrecht nicht mehr und die internationale Staatenordnung bzw. ihr Regelwerk. Ich kann mir aber schon gut vorstellen und gut nachvollziehen, dass ein Regierungschef von Deutschland oder ein Präsident von Frankreich, obwohl Frankreich war eh sehr, sehr outspoken, das möchte ich auch ganz kurz zur europäischen Ehrenrettung sagen, die waren hier um einiges klarer als beispielsweise Deutschland. Frankreich hat, man erinnere sich an de Gaulle, schon eine längere Tradition, sich gegen die USA rhetorisch zu Wehr zu setzen, beziehungsweise skeptisch zu sein, wenn es darum geht, wie viel Einfluss die USA auf Europa haben, beziehungsweise wie abhängig Europa von den USA ist. Also genau das, was uns jetzt auf den Kopf fällt, nämlich diese starke militärische, aber auch technologische Abhängigkeit von den USA, das hätte man verhindern können, wenn man schon früher begonnen hätte, sich von den USA zu emanzipieren. Oder wenn ich sage begonnen habe, haben die Europäer überhaupt schon damit begonnen? Andere Frage für einen anderen Podcast. Was mir jetzt wichtig ist, ist, dass ich A, verstehe, dass Europa sich jetzt nicht ganz so laut dagegen aufzustehen traut. Die große Sorge, was ist, wenn die USA Europa endgültig verlassen, im Stich lassen und Russland dann sagt so, wir bauen jetzt unsere Hemisphäre auch aus, Ruskimir, für uns gehört auch Deutschland dazu, beziehungsweise wollen wir uns an Deutschland rächen, weil die es gewagt haben, die Ukraine zu unterstützen, oder auch an Frankreich rächen, bis hin zu den Briten. Man schaut sich nur diese wahnsinnigen Talkshows an, die in Russland ganz normal im Staatsfernsehen laufen. Das ist nicht nur irgendein Fringe-Movement, das ist dort durchaus Mainstream. Wiederum Thema für eine andere Debatte. Ich werde eine Folge zum traurigen Jubiläum des Kriegs gegen die Ukraine aufnehmen, da werde ich das vielleicht auch ein bisschen ansprechen. Anderes Thema, ich bin jetzt eh schon bald bei einer Stunde. Was ich aber an der Stelle nur sagen möchte ist, ich vertraue den selbsternannten Militärexperten nicht, die immer wieder betonen, wie schwach Russland nicht sei. Ich will Russland nicht stark reden, so wie das manche tun, ein gewisser Politikwissenschaftler aus Halle an der Saale beispielsweise, der von Anfang an, wie auch einige andere, so getan hat, als gäbe es ohnehin keine Chance gegen Russland und dementsprechend sollte man gleich kapitulieren. Aber ich möchte auch nicht so tun, als wäre Russland ein bloßer Papiertiger und man braucht überhaupt keine Angst vor ihnen zu haben. Dazu ist Krieg nun mal zu dynamisch und ich schaue mir an, wie Deutschland oder Frankreich bestehen würden, wenn die Ukraine kapitulieren würde und Russland dann vielleicht auch noch zwangsrekrutieren würde aus der Ukraine und das Gerät nehmen würde, das sie in der Ukraine sich auch noch aneignen und das dann gegen andere europäische Länder einsetzt. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch wie manche selbsternannte Experten, die sagen, naja, Russland schafft sowieso nichts, wir brauchen uns vor denen nicht fürchten. Es reicht, dass es nicht ganz klar ist, was sie wollen und was sie können, um sich entsprechend für den schlimmsten Fall, der hoffentlich nie eintritt, vorzubereiten. Aber das ist ein anderes Thema. So, das Thema hier ist nach wie vor Großraumdenken. Denkt daran, das ist eine alte Vorstellung, die wir im 19. Jahrhundert finden, dass man immer sagt, Länder müssen ihre Handelswege absichern und es gibt einen regionalen Machthaber, die USA in Amerika, Russland in Osteuropa, Xi Jinping und China in Südostasien. Und die Frage ist eben, wenn man schon dieses Denken hat, ob Europa ein eigenständiger Akteur ist oder ob Europa aufgeteilt wird oder ob Europa zur Gänze in die eine oder andere Einflusssphäre fällt. Ja. Noch ein letzter Zusatz dazu, Stichwort Zweiter Weltkrieg. Aus heutiger Sicht, weil wir das Buch von hinten lesen, wissen wir, dass die USA eingeschritten sind und eine neue Weltordnung auf Basis der Vereinten Nationen und des Gewaltverbots errichtet haben. Ich möchte aber zu bedenken geben, dass die USA noch 1940 intern sehr, sehr intensiv darüber diskutiert haben, ob sie überhaupt intervenieren wollen oder ob sie nicht akzeptieren, dass es eine Nazi-Einflusssphäre gibt, eine sowjetische Einflusssphäre gibt und eben eine eigene Einflusssphäre, die ihnen gehört. Und diese Art von Denken ist nie so ganz verschwunden und die ist jetzt stärker und prominenter da als je zuvor. Also nicht aufgrund der Geschichte davon ausgehen, dass es nicht anders hätte kommen können. Das war eine sehr intensive Diskussion, die letztlich damit geendet hat, dass die USA im Zweiten Weltkrieg neulich eingeschritten sind. Aber nicht vergessen, es gibt dort auch eine sehr stark isolationistische Tradition und es gibt auch eine Tradition, die stärker in Einflusssphären denkt. Und das ist genau die, die ihr unter anderem hier auch in den Videomitschnitten, in den Audiomitschnitten, die ich euch hier abgespielt habe, zu hören bekommen habt. So, jetzt bin ich noch bei dem allerletzten Punkt, nämlich der Frage, die auch damit zusammenhängt, was passiert denn jetzt mit Grönland? Weil, und so viel sei schon gesagt, das ist jetzt, wenn man sich eine Landkarte anschaut, vor allem die Mercator-Landkarte, die ja die Größen verzerrt, für die USA ein ganz, ganz großes Ding und vor allem Donald Trump hat ja schon lange sein Auge darauf geworfen. Er sagt, wir brauchen Grönland, ist wichtig für unsere nationale Sicherheit. Aber er ist nicht der Einzige. Auch ein, ich zitiere ihn jetzt noch einmal, Stephen Miller begründet ganz gerne, warum die USA Grönland denn unbedingt brauchen wollen. In diesem Sinne einmal noch Ton ab. Ich lasse noch einmal Sicherheitsberater Stephen Miller zu Wort kommen.
It has been the formal position of the US government since the beginning of this administration, frankly going back into the previous Trump administration, that Greenland should be part of the United States. The president has been very clear about that. That is the formal position of the U.S. government.
Right, but can you say that military action against Greenland is off the table?
What do you mean military action against Greenland? The Greenland has a population of 30,000 people, Jake. The real question is, by what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark? The United States is the power of NATO. For the United States to secure the Arctic region, to protect and defend NATO and NATO interests, obviously Greenland should be part of the United States. And so that's a conversation that we're going to have as a country. That's a process we're going to have as a community of nations.
So you can't take it off the table that the U.S. would use military force to seize Greenland. You can't
take it off the table. Jake, I understand you're trying very hard to, which again, is your job. I respect it. It's great to get exactly the headline, right, that catchy headline.
I'm trying to get an answer
that says,
question.
That says Miller refuses to rule out. The United States should have Greenland as part of the United States. There's no need to even think or talk about this in the context that you're asking of a military operation. Nobody's going to fight the United States militarily over the future of Greenland.
One last question,
Stephen.
Doesn't
make any sense.
Also, ihr seht, erstens ein unglaubliches Anspruchsdenken, zweitens eine unglaubliche Ignoranz gegenüber der Geschichte, dass Grönland Teil von Dänemark ist, ist völkerrechtlich unbestritten. Das wurde schon in der Zwischenkriegszeit vom Ständigen Internationalen Gerichtshof, dem Vorläufer vom Internationalen Gerichtshof, bestätigt. Und ja, es gibt immer wieder territoriale Zugehörigkeiten, die man hinterfragen kann, die historisch gewachsen sind. Aber wenn man dieses Fass aufmacht, und das wissen wir ja vor allem seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dann hört man gar nicht mehr auf, weil dann kann man, und so viel kann ich als Österreicher schon sagen, auch argumentieren, dass wir uns Triest zurückholen und Südtirol sowieso und vielleicht auch Venedig und die Westukraine sollte eigentlich auch Teil von Österreich sein. Wenn man mal damit anfängt, die ganze Geschichte nochmal neu aufzurollen und jede Gebietszugehörigkeit zu hinterfragen, dann hört man gar nicht mehr auf, weil dann könnte auch Texas wieder Teil von Mexiko werden oder überhaupt ein eigener Staat und Los Angeles ein eigener Staat oder eben Teil von Mexiko und eigentlich ist es ja Los Angeles und so weiter und so fort. Aber das scheint Stephen Miller und im weiteren Sinne Donald Trump völlig wurscht zu sein. Das ist Anspruchsdenken, zu sagen, wir sind die Größten, wir sind das größte Land und dementsprechend brauchen wir auch diesen großen Raum, nämlich Grönland, aufgrund der US-Sicherheit. Und was ich dabei nicht ganz verstehe, ist, warum das ganze Gerede überhaupt, weil die USA haben Grönland ja eh unter Anführungsstrichen. Sie haben ja dort eh eine Militärbasis. Dänemark ist eh Teil der NATO. Also sie müssen es nicht zu ihrem eigenen Staatsgebiet machen, weil das, was für sie zählt, der eigentlich ohnehin schon der Fall ist. Und wenn sie Ressourcen abbauen wollen und dergleichen, können sie sich auch mit Dänemark und noch viel, viel wichtiger mit den Grönländern selbst darüber einigen. Sie müssen es nicht in ihr Staatsgebiet inkorporieren. Eine andere Frage wäre, als was überhaupt inkorporieren? Als Bundesstaat, der dann potenziell jemand anderen wählt? Als neue de facto Kolonie, als Überseegebiet? Als Staatsgebiet ohne den Status eines Bundesstaates? Was auch immer. Aber noch einmal, dahinter steht der Gedanke, dass man aufgrund der eigenen Größe und der eigenen Interesse einen Anspruch darauf hätte, der besser ist, unter Anführungsstrichen, als der von Dänemark. Rein rechtlich gesehen ist er das aber nicht. Das Völkerrecht ist sehr oft auch Rechtsgeschichte. Sehr oft, gerade bei Grenzen, geht es darum, wer wann rechtmäßig Kontrolle über Gebiete erobert hat oder bekommen hat. Und wenn die dann durchgehend ist, ja, dann kann es halt passieren, dass man 100, 200 und noch viel mehr Jahre ein Gebiet zu seinem eigenen Staatsgebiet zählt. Und Grönland ist Teil des dänischen Staatsgebiets, wenngleich mit einem Sonderstatus. Deswegen ist Grönland auch nicht Teil der EU, weil es eben so viel Autonomie genießt. Aber, und das ist die entscheidende Frage für Europäer jetzt, grundsätzlich kann man diskutieren, ob es nicht trotzdem zumindest geschützt ist von der Mutual Defense Clause, also von der Beistandspflicht der Europäischen Union. Ich sage ja, weil da geht es um das Staatsgebiet. Auch wenn dieser Teil des dänischen Staatsgebiets nicht Teil der EU ist, ist es immer noch dänisches Staatsgebiet und dementsprechend müsste ganz grundsätzlich jedes EU-Land Dänemark im Fall eines Angriffs der USA auf Grönland bzw. einem, ihr habt es ja bei Steve Miller gehört, einer militärischen Inbesitznahme, wo man davon ausgeht, dass ohnehin niemand gegen die USA sich militärisch zur Wehr setzen würde, ja, da müsste eigentlich jedes EU-Land Dänemark auf die eine oder andere Art zu Hilfe kommen. Österreich könnte sich auf die Neutralität ausreden, müsste zwar auch in irgendeiner Form unterstützen, aber Österreich müsste nicht militärisch unterstützen und dürfte übrigens nach österreichischem Verfassungsrecht gar nicht direkt militärisch unterstützen, weil das entsprechende Gesetz, das im Verfassungsrang steht, gibt die Entsendung von österreichischen Soldaten für Kampfeinsätze im Ausland, wo Österreich selbst nicht unmittelbar betroffen ist, also eben zur Unterstützung von einem anderen EU-Land, gar nicht her. Mit anderen Worten, wir haben keine Grundlage, um das Bundesheer in irgendein anderes europäisches Land zu schicken, um es zu unterstützen im Fall eines bewaffneten Angriffs. Aber Herr Miller geht ohnehin davon aus, dass die Europäer ohnehin sich nicht zur Wehr setzen würden, weil das ist so wie bei einem Boxkampf, wenn man selber ein Leichtgewicht ist und dann auf einmal im Ring steht mit einem Heavyweight, dann wird man den Kampf gar nicht erst beginnen, sondern eher versuchen, 12 Runden lang durch den Ring zu laufen und irgendwie eben da rauszukommen. Oder im Falle von Dänemark stillschweigend, aber doch akzeptieren, dass die USA dieses Gebiet unter Beschlag nehmen. Hoffen wir, dass das ohnehin aber nur eine theoretische Debatte bleibt. Ich glaube es mittlerweile aber nicht mehr. Ja, und damit bin ich jetzt am Ende einer weiteren Folge angelangt. Ich möchte aber schon noch ein bisschen was zusammenfassend, weil es doch länger gedauert hat, noch sagen. Erstens glaube ich nicht, dass es bei Maduro so wirklich um Drogen geht. Das möchte ich auch deswegen. Ja, und damit bin ich einmal mehr am Ende einer Folge angelangt. Ich möchte aber noch ein paar zusammenfassende Schlussworte sagen. Erstens glaube ich nicht, dass es hier bei Maduro eben wirklich um Drogen geht. Einerseits, weil Venezuela für den Drogenhandel, den Drogenschmuggel in die USA gar nicht so wichtig ist. Andererseits auch, weil es einen anderen Fall bzw. einen anderen Mann gibt, der von Trump ganz, ganz anders behandelt wurde als Maduro. Nämlich ein gewisser Juan Orlando Hernández. Das ist der frühere Präsident von Honduras. Der wurde zu einer 45-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt und von Trump dann aber pardoned. Also die Gefängnisstrafe wurde nicht zur Gänze vollzogen. Und Trump hat das damit begründet, dass er gesagt hat, das hat ihn an die eigenen Verfahren, also die gegen ihn erinnert. Und ich zitiere, "The man that I pardoned was, if you could equate it to us, he was treated like the Biden administration treated a man named Trump. This was a man who was persecuted very unfairly. He was the head of the country." Also da gänzlich andere Herangehensweise, obwohl, wenn man sich das mal durchliest, die Vita von Juan Orlando Hernández, der ein Narkoterrorist ist, wie er im Buche steht. Also der hatte mit dem Sinaloa-Kartell zu tun. Der hat Bestechungsgelder von Joaquin El Chapo Guzman bekommen. Also das klingt wie eine echte Narcos-Folge. Und Donald Trump hat trotzdem seine Funktion, seine Kompetenz als Präsident genützt, um den Mann wieder auf freien Fuß zu setzen. Also wenn es wirklich um Drogen ginge, dann ist das schon sehr, sehr widersprüchlich. Maduro böse, Juan Orlando Hernández gut, beide böse. Aber nur einer böse und der andere nicht böse, das ist nicht konsistent. Das wirkt nicht so, als ging es hier wirklich um Drogen. Der zweite Punkt, den ich ganz kurz ansprechen möchte, ist, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker auch für das Volk von Venezuela gilt und dementsprechend nur die Venezolaner selbst darüber bestimmen können, was mit ihren Ressourcen passiert. Wenn sie es den USA verkaufen wollen, bitte. Wenn eine demokratische Regierung in Venezuela lieber Öl an China verkauft, dann ist das auch deren Recht. Es gibt dieses Großraumdenken nicht im Völkerrecht, das ist im Völkerrecht nicht vorgesehen. In der Realpolitik, ich bin nicht naiv, sieht das freilich anders aus. Als letztes noch ganz kurz diese sogenannte Monroe Doctrine und allgemein das Verhalten der USA selbst. Das ist für sich genommen nicht neu, das ist aber gleichzeitig hochgefährlich, vor allem für uns als Europäer und für mich als Österreicher, für uns als Österreicher, Wir sind keine Regionalmacht, wir sind nicht mal irgendeine Macht und dementsprechend haben wir nicht viel mehr als das Völkerrecht und das Pochen auf eine regelbasierte Weltordnung. Das Pochen alleine reicht aber nicht aus und die große Gretchenfrage, die sich Europa und jedes europäische Land jetzt stellen muss, ist, wie man selbst zu einem eigenständigen Akteur wird. Weil die USA, und schaut euch mal die US National Security Strategy an, da geht es nicht nur um die neue Monroe Doctrine oder eben die Dornroe Doctrine, sondern auch darum, dass man sagt, die armen Europäer, die werden da jetzt sich selbst zivilisatorisch umbringen oder eben einen Suizid begehen wegen ihrer Migrationspolitik und die bösen Europäer wollen unsere Tech-Firmen, vor allem Twitter, zensieren und wir sind die Verfechter der freien Rede, was überhaupt nicht stimmt. Schaut euch mal an, welche Bücher in den USA beispielsweise zensiert werden oder wie leicht man seinen Job verliert, wenn man das Falsche an einer Uni unterrichtet. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Aber ganz allgemein wird in dieser US National Security Strategy von Europa gesprochen, wie von einem ungezogenen oder unreifen Kind, das Hilfe braucht. Und vor allem ist die EU ein absolutes Feindbild für die Trump Administration. Und das liegt nicht nur an ideologischen Gründen, sondern auch ganz einfach an machtpolitischen Faktoren. Je geeinter Europa ist, umso eher kann es sich gegen Trump, gegen die USA behaupten. Je stärker es geteilt ist, umso eher kann Trump dann bilateral verhandeln. Und bilateral werden die USA immer, immer der Stärkere sein. Weil in Europa gibt es nur kleine Länder, es wissen nur nicht alle. Aber wenn die USA bilateral mit Deutschland verhandeln, werden sie ihre Interessen durchsetzen. Wenn sie bilateral mit Frankreich verhandeln, werden sie ihre Interessen durchsetzen. Und wenn sie bilateral mit Österreich verhandeln, na, was wird passieren? Dass ein Herr Stocker oder auch ein Herr Kickel einem Herrn Trump die Stirn bieten kann? Weniger. Also ja, auch bei Österreich würden sie ihre Interessen mühelos durchsetzen. Das ist ja der Grundgedanke von Europa und der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, zu sagen, alleine ist jeder von uns relativ schwach, gemeinsam sind wir geopolitisch stärker, auch wenn da natürlich einzelne Länder wiederum Abstriche machen müssen. Und das ist gerade die große Gretchenfrage bei Europa, die sich jetzt in aller Intensität stellt. Wir haben unsere Hausaufgaben schon sehr lange nicht gemacht, wir müssen sie jetzt machen. Ich glaube aber, dass wir sie auch weiterhin nicht machen werden. Das ist aber meinem Pessimismus als Völkerrechtler geschuldet. Als Völkerrechtler ist man Zweckoptimist, aber das nur im Herzen, das Hirn ist viel, viel pessimistischer. Jetzt möchte ich als allerletztes nochmal danken, dass ihr hier dabei wart, dass ihr hier zugehört habt und möchte auch sagen, dass ich die Spenden, die in den letzten Tagen eingetrudelt sind, wirklich, wirklich sehr zu schätzen weiß. Das hier ist viel Arbeit, es ist eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht, die ich auch für wichtig erachte, die ich weitermachen werde. Der Podcast wird auch weiterhin werbefrei bleiben. Er wird auch weiterhin gratis zur Verfügung gestellt werden. Es gibt kein Abo-Modell und dergleichen. Aber wenn ich unterstützt werde für meine beispielsweise eben Serverkosten oder auch das KI-Programm, das ich verwende, um die Tonqualität zu steigern, das habe ich jetzt hier nicht verwendet, aber ich habe es eben in Sizilien verwendet, damit das, was ich da wirklich auf dem Handy aufgenommen habe, trotzdem einigermaßen akzeptabel klingt. Vielleicht klingt es sogar besser als das, was ich hier ohne der KI in meinem kleinen Kämmerchen aufgenommen habe. Aber ihr seid ohnehin nicht da, weil ich jetzt eine glasklare Audioqualität habe, sondern wahrscheinlich, hoffentlich zumindest, wegen dem Inhalt. Und dementsprechend weiß ich das wirklich, wirklich sehr zu schätzen und noch einmal ein großes Danke an alle Unterstützer dieses Podcasts. Damit bin ich bei meiner üblichen Schlussformel. Je nachdem, wann ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.